Im Kreuzfeuer, der Podcast von Liberetica. Liberetica, die ethische Offensive aus liberaler Sicht.
Willkommen, meine Damen und Herren, zum Podcast Im Kreuzfeuer. Mein Name ist Beatrice Acklin-Zimmermann. Ich bin Moderatorin, Autorin und Geschäftsführerin des Think Tank Liberetica, der ethischen Offensive aus liberaler Sicht. Liberetica.ch produziert diesen Podcast. Im Kreuzfeuer geht es um Fragen, die freiheitsliebenden Köpfen unter den Nägeln brennen. Es geht um ethische Herausforderungen in Wirtschaft und Politik und um die Auslotung liberaler Lösungsansätze. Über diese Fragen diskutiert Liberetica jeweils mit Gästen aus Wirtschaft und Politik, Kirche und Kultur. Heute im Kreuzfeuer geht es um das Verhältnis von Wirtschaft und Ethik. Wir reden darüber, wie die Wirtschaft das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen kann. Wir wollen wissen, weshalb die Wirtschaft auf ethische Argumente vorwiegend defensiv reagiert. Und wir fragen, ob es ethisch vertretbar ist, wenn Schweizer Firmen sich ganz aus Russland zurückziehen. Mein heutiger Gast, Monika Rühl, Direktorin von Economy Suisse, dem größten Dachverband der Schweizer Wirtschaft. Willkommen, Monika Rühl.
Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, Monika Rühl, wie fühlt es sich an, wenn man während eines Abstimmungskampfes als Halunke, als Leugner, als Heuchler beschimpft wird?
Ja, das fühlt sich schlecht an. Man fühlt sich schlecht. Das war eine ganz schwierige Zeit für uns als Team, aber auch für alle Unternehmerinnen, Unternehmer, alle Unternehmen in der Schweiz. Man fühlte sich plötzlich an den Pranger gestellt, man gehörte zu den Bösen und man rieb sich etwas die Augen und sagte, das kann doch nicht sein. Und für uns war das eine Bestätigung mehr, dass wir besser erklären müssen, was die Wirtschaft tut für die Gesellschaft, dass die Wirtschaft eben Teil der Gesellschaft ist und dass es, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, eben auch der Gesellschaft schlecht geht. Und diese Zusammenhänge, das gebe ich gerne zu, das müssen wir besser erklären. Es ist nicht immer ganz einfach, das rüberzubringen. Und ehrlich gesagt hatte ich die Hoffnung, wir sind jetzt ja hoffentlich am Ende der Covid-Krise, und ich hatte gehofft, dass diese Krise uns gezeigt hat, was die Wirtschaft leistet. Wenn wir uns daran erinnern, im ersten Lockdown waren 18%, nur 18% der Unternehmen geschlossen und davon waren 10% der Beschäftigten betroffen. Und trotzdem hatte das verheerende Auswirkungen. Und ich habe mir gedacht, das ist doch einschneidend und das sollte doch dann ins Auge springen, was die Wirtschaft, was die Unternehmen, wenn sie denn laufen, wenn die Leute arbeiten können, was das konkret für einen Beitrag an die Gesellschaft ist.
Sie haben es vorhin erwähnt, vielleicht haben Sie gesagt, müsste sich oder sicher auch müsste sich die Wirtschaft besser erklären. Es war ja so, ich habe ja jetzt eben diese Frage gestellt auf dem Hintergrund, dass in vergangenen Abstimmungskämpfen ziemlich mit harter Bandage gekämpft worden ist. Die Befürworter der KVW, um nur ein Beispiel zu bringen, haben Andersdenkende als moralisch fragwürdig hingestellt. Nochmal die Frage zurück, wenn Sie sagen, die Wirtschaft müsste sich mehr erklären, was sagen Sie auf den Vorwurf, die Wirtschaft hätte zu sehr mit Zahlen und Statistiken und Kurven argumentiert, anstatt eben mit Emotionen und mit Ethik?
Ja, ich glaube, eine höhere Emotionalität ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns von diesem Zahlengerüst, wo man sich dran festhalten kann und sich dann auch in Sicherheit wägt, dass wir uns davon lösen und emotionaler werden. Emotionaler in einem positiven Sinn, selbstverständlich. Ich glaube, es ist auch wichtig anzuerkennen, dass sich die Wirtschaft, die Unternehmen vielleicht bisher zu wenig mit ethischen Fragen auseinandergesetzt haben. Es ist nicht ihre Kernkompetenz, über Ethik zu sprechen, und die Unternehmen maßen sich auch nicht an, Expertinnen oder Experten zu sein in ethischen Fragen. Ich nehme aber schon in Anspruch, dass Unternehmen ein ethisches Verhalten in ihren DNA haben. Die wollen Gutes tun. Und ich glaube, wir müssen uns auch bewusst sein, dass die Erwartungshaltung an Unternehmen, an die Wirtschaft über die Jahre enorm gestiegen ist. Während vor 50 Jahren Milton Friedman noch sagen konnte, the business of business is business, würde das heute kein Mensch mehr sagen. Also heute spricht man vom good corporate citizen. Das ist die Wunschvorstellung des Unternehmens. Und das Interessante an diesem Wort ist ja das Wort citizen, und das zeigt auf, die Unternehmen sind Teil der Gesellschaft. Und ich glaube, daran müssen wir ansetzen und eben auch aufzeigen, dass die Unternehmen heute diese sehr viel umfänglicheren Erwartungen auch wahrnehmen.
Sie sagen, die Unternehmen sind Teil der Gesellschaft, ganz selbstverständlich. Wie kommt es aber, ich meine, das ist unbestritten, dass sich ein großer Teil der Bevölkerung und die Wirtschaft zunehmend voneinander entfremden? Man hat ein Misstrauen gegenüber der Wirtschaft, hauptsächlich gegenüber den Großkonzernen, obwohl ja, das ist ja irgendwo das Erstaunliche, jeder vierte Arbeitsplatz in der Schweiz in einem Großunternehmen beheimatet ist, sich befindet. Dennoch glaubt ein großer Teil der Bevölkerung, also wenn man diesen Umfragen glauben will, dass Großkonzerne die Hauptverantwortung dafür tragen, also für Armut, für Ausbeutung, für Unterentwicklung, eigentlich für alles Böse in den Drittweltländern, in den Schwellenländern. Wie wollen Sie, es ist eben dieses Misstrauen vor allem den Großkonzernen gegenüber, wie wollen Sie als Direktorin von Economy Suisse, wie wollen Sie dieses schlechte Image, dieses Zerrbild der Großkonzerne, wie wollen Sie das ändern?
Wir müssten erklären, also wir aus den Verbänden heraus müssen erklären, aber auch die CEOs, die Verwaltungsratspräsidentinnen, die Konzernleitungen der Großunternehmen, der Konzerne, aber der Unternehmen generell, sie müssen erklären, was sie alles tun. Und ich glaube, ich habe vorhin von viel erhöhten Erwartungen gesprochen. Und da sprechen wir ja von Erwartungen seitens der Investorinnen und der Aktionäre, aber auch seitens der Konsumentinnen und Konsumenten, Erwartungen seitens der Mitarbeitenden dieser Unternehmen, Erwartungen von einer breiten Bevölkerung. Und ich glaube, die Unternehmen tun gut daran zu erklären, dass sie nachhaltig unterwegs sind, und zwar nachhaltig in den drei Pfeilern der Nachhaltigkeit. Und der erste Pfeiler ist der offensichtlichste. Das sind Wirtschaftsakteure. Wirtschaftsakteure sind gewinnorientiert. Die wollen Gewinn machen, Wohlstand schaffen. Sie wollen Investitionen tätigen können, Innovationen vorantreiben können, Forschung vorantreiben können. Das ist nichts Verwerfliches. Über dieses wirtschaftliche Tun schaffen die Unternehmen Arbeitsplätze, und diese Arbeitsplätze kommen der Gesellschaft zugute. Aber die Aktivitäten der Unternehmen auch in den beiden anderen Pfeilern der Nachhaltigkeit sind ebenso wichtig. Und auch hier passiert ja vieles. Im sozialen Pfeiler sehen Sie, dass viele Unternehmen sind aktiv, beispielsweise sie unterstützen Kulturinstitutionen im Land, in der Schweiz oder in den Ländern, wo sie sind. Sie unterstützen den Sport. Sie geben also etwas zurück an die Gesellschaft. ein sehr schönes und wirklich eindrückliches Engagement im sozialen Bereich ist jetzt gerade während des Kriegs in der Ukraine, wie Schweizer Unternehmen ihre Mitarbeitenden schützen, ihnen dabei helfen, sich in Sicherheit zu bringen, sich und ihre Familien. Und solche Beispiele von einem sozialen Engagement gibt es sehr viele. Und vielleicht noch der letzte Punkt, der dritte Pfeiler, der Umweltpfeiler, der ökologische Pfeiler. Unternehmen sind aktiv im Kampf gegen den Klimawandel. Sie engagieren sich für mehr Energieeffizienz. Sie schützen die Umwelt, beispielsweise über Kreislaufwirtschaft. Diese Breite ihres Engagements müssen die Unternehmen erklären und sich nicht ausschließlich auf den wirtschaftlichen Pfeiler konzentrieren.
Sie haben jetzt das Gute, sehr viel Positives, was die Konzerne machen, sehr eindrücklich geschildert. Da muss man sich allerdings auch fragen, das schlechte Image, eben das Zerrbild der Großkonzerne ist ja auch nicht ganz immer unverschuldet, also selbstverschuldet. Also wenn man schaut, wie gewisse, das sind nicht viele, aber es sind doch einige CEOs, hat man den Eindruck, jegliche Bodenhaftung verloren haben oder offensichtlich auch nicht begriffen haben, dass in einer direkten Demokratie ein guter Draht zum Volk entscheidend, also matchentscheidend ist logischerweise bei Abstimmungen. Da hilft es ja auch nichts, wie wir das erlebt haben, im Vorfeld der KVI zu lamentieren, dass man nicht verstanden wird, dass die Medien gegen einen sind und so weiter und so fort. Frage, Sie haben das geschildert, eben das Positive, aber hier auch die klar negativen Seiten, eben die, zu wenig Bodenhaftigkeit, den Kontakt zur Politik verloren. Müssen vor allem die Großunternehmen nicht wieder mehr an die Schweizer Politik herangeführt werden? Also wäre es nicht erstrebenswert, ganz klar darauf hinzuarbeiten, dass Wirtschaftsvertreter, Wirtschaftsakteure wieder mehr in der Politik sind, wie das früher natürlich noch viel mehr der Fall war?
Es ist sicherlich wichtig, dass gerade in unseren Großunternehmen. Und da muss man einfach festhalten, oder der Wirtschaftsstandort Schweiz lebt von und hat seine Stärke darin, dass er einen außergewöhnlichen Mix hat zwischen Großunternehmen, die weltweit tätig sind, und sehr vielen KMUs, die teilweise auch exportorientiert sind, teilweise binnenorientiert. Und das gibt eine Mischung, die uns eine enorme Stärke gibt, die sonst nicht viele andere Wirtschaftsstandorte haben. Jene, die in den Konzernleitungen arbeiten, der Großunternehmen, der weltweiten Players, die müssen sich bewusst sein, wo sie sind. Die müssen die Schweiz kennen, die müssen unsere Befindlichkeiten kennen, die müssen unser politisches System kennen. Also man sollte schon wissen, dass der Bundesrat 7 Mitglieder hat, und man muss wissen, wie die direkte Demokratie funktioniert. Das ist eine klare Erwartung, die man gegenüber den Konzernleitungsmitgliedern formulieren darf und soll. Sie müssen sich aber engagieren. Sie müssen ihre Unternehmung erklären. Und diese Übersetzungsherausforderung müssen sie annehmen. Das ist nicht einfach, eine solche Großunternehmung zu erklären. Aber es gibt Ansätze, das zu tun. Und von dem her, es braucht eine erhöhte Sichtbarkeit der CEOs, der Verwaltungsratspräsidenten, der Mitglieder der Geschäftsleitung, Konzernleitung, der Verwaltungsräte. Und ich glaube, das ist für mich wertvoller als ein direktes Engagement in der Politik. Wir haben in der Schweiz nach wie vor ein gelebtes Milizsystem, aber wir müssen anerkennen, dass es zunehmend schwieriger wird, eine berufliche Verpflichtung zu vereinbaren mit einem politischen Mandat auf nationaler Ebene. Und von dem her, statt dass wir, also je mehr Unternehmerinnen wir in die in den Nationalrat bringen können, umso besser. Aber wir sollten nicht alleine darauf setzen.
Aber erklären Sie mir, Sie sagen, diese Vertreter von Großunternehmen müssen sich besser erklären. Sie müssen natürlich das politische System, wenn sie von außen kommen, erklärt haben, es kennenlernen. Dennoch hat man den Eindruck, zumindest bei einigen, natürlich nicht bei allen, dass das doch etwas ist, das irgendwie an ihnen vorbeigeht. Also kürzlich hat mir eine Nationalrätin erzählt, bei einem Treffen mit einem Exponenten von einem Großunternehmen, sie hätten ständig den Eindruck gehabt, er hätte sie quasi wie NGOs angesehen, aber nicht wie direkte Volksvertreter. Also was muss man tun? Das ist ja auch das Problem bei einem großen Teil der Bevölkerung, dass man den Eindruck hat, die Exponenten der Großunternehmen oder viele davon, nicht alle selbstverständlich, die sind in anderen Sphären, was mit uns, was mit der Wirtschaft, die wir ja alle sind, eigentlich nichts zu tun hat. Wie lässt sich das ändern?
Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Man muss sich schon Rechenschaft geben, dass wenn man Mitglied ist in einer Konzernleitung eines weltweit tätigen Großunternehmens, dann verbringt man mutmaßlich sehr viel Zeit in Flugzeugen, man verbringt sehr viel Zeit in anderen Ländern, in anderen Märkten als der Schweiz. Muss sich auch bewusst sein, dass der Markt Schweiz für viele dieser Unternehmen sehr klein ist als Markt, aber hier ist der Standort, hier sind die Wurzeln und unsere Großunternehmen fühlen sich ja auch dem Standort Schweiz nach wie vor sehr verpflichtet und sie investieren auch beeindruckende Summen von Geld hier in der Schweiz und das wollen wir so behalten. Aber trotzdem, trotz dieser sehr internationalen Perspektive der Konzernleitungsmitglieder, erwarte ich, dass sie sich Zeit nehmen, sich mit der Schweiz zu beschäftigen. Und da gibt es ja Programme, da gibt es Schweizer Unternehmer, die bereit sind, sich mit solchen ausländischen Konzernleitungsmitgliedern zu treffen, ihnen die Schweiz zu erklären. All diese Damen und Herren haben beachtliche Beraterstäbe, Public Affairs-Leute und die müssen ihre Aufgaben wahrnehmen und erklären. Ich glaube nicht, dass es einen anderen Weg gibt. Und natürlich ist es wichtig, dass zumindest pro Gremium doch noch der eine oder andere Schweizer, Schweizerin dort vertreten ist.
Ich möchte noch einmal ganz kurz zurückkommen auf die KVI. Die ist ja nicht vom Tisch. Die wurde vom Ständemehr abgewiesen, von der Bevölkerung oder von eben nicht von einem ganz knappen Resultat. Ich möchte deshalb nochmal darauf zurückkommen, weil die ganz sicher nochmal aufs Tapet kommen wird. Also dass zumindest die Thematik natürlich, die Konzernverantwortung, auch wegen dem Druck der EU. Interessant war ja schon, dass Befürworter wie Gegner dieser Vorlage es eigentlich als eine Sensation empfanden, das Resultat, weil in der Regel bei früheren Vorlagen, wenn es um Vorlagen ging, um Volksbegehren mit globaler Perspektive, konnte man argumentieren mit dem Verlust von Arbeitsplätzen, dann war das ziemlich schnell vom Tisch. Dieses Mal hat das nicht funktioniert. Frage, hat nicht gerade die Abstimmung über die KVI gezeigt, dass ethische Fragen, die standen hier ja ganz klar im Zentrum, dass ethische Fragen eben nicht mit wirtschaftlichen Argumenten gebotigt werden können, sondern dass man ihnen ebenfalls mit ethischen Argumenten begegnen muss?
Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Ich würde aber behaupten, dass es bei vielen dieser Fragen ethische Dilemmata gibt. Es gibt nicht schwarz und weiß, es gibt nicht gut und schlecht. Und was ja bei der KVI, dieser sehr emotionalen Diskussion, was sehr schwierig war, war diese Aufteilung in das Böse und das Gute. Und jene, die für sich das Gute in Anspruch genommen haben, bin ich nicht ganz sicher, ob sie dann einem ethischen Screening wirklich bis ins letzte Detail standgehalten hätten. Ich glaube, es braucht eine ehrliche Diskussion, eine offene Diskussion. Ich glaube, vielleicht braucht es auch mehr Wissen über, was ist Ethik eigentlich und was heißt ethisches Handeln, wenn man eine Unternehmung ist. Und ich glaube, es gibt hier viele Erwartungen. Ich habe es eingangs gesagt, die Erwartungen steigen an eine Unternehmung. Viele Erwartungen können problemlos erfüllt werden, weil die Unternehmen das bereits seit jeher machen oder es jetzt in letzter Zeit intensiver tun. Also der Kampf gegen den Klimawandel, das ist überall ein Thema. Und jede Unternehmung muss hier aktiv werden und hat auch ein wohlverstandenes Eigeninteresse, um aktiv zu werden, weil sie so sich besser am Markt positionieren kann, weil sie effizienter werden kann, weil sie vielleicht sogar Kosten sparen kann. Deshalb, diese Diskussion muss geführt werden, aber irgendwie auf Augenhöhe und nicht mit der Voraussetzung, du bist schlecht und ich bin gut.
Sie sagen zu Recht eben, also es wurde natürlich behandelt mit Schwarz-Weiß, Bös-Gut, die Umweltschützer, die Bodenvergifter oder die Giftspritze und so weiter. Tatsache ist aber, dass viele Vorlagen, Abstimmungen je länger zunehmend moralisch aufgeladen sind und dass dieses moralische oder auch ethische Feld vor allem von wirtschaftsskeptischen Akteuren bewirtschaftet wird. Deswegen eben meine Frage auch, will die Wirtschaft das weiterhin oder vor allem diesen Kräften überlassen oder wäre nicht zumindest darüber nachzudenken, nehmen wir doch gerade ein Beispiel, damit das nicht im Abstrakten bleibt. Also die AHV-Reform, das Referendum zur AHV, darüber wird abgestimmt, wahrscheinlich im kommenden Herbst. Da wird ja die Diskussion vor allem darüber laufen, ein Argument der Gegner, also der Linken, aber auch wirtschaftsskeptischen Kreisen wird sein, dass das Ganze auf dem Buckel der Frauen ausgetragen würde. Da stellt sich doch die Frage, sehr hoch emotional, und das wird sicher kein Sonntagsspaziergang werden. Da stellt sich doch die Frage, will die Wirtschaft gut sachlich, was an sich toll ist, sachlich, rational, vor allem mit ökonomischen Argumenten entgegnen? Oder soll sie auch, nicht verunglimpfen, aber soll sie vermehrt auch ethische Argumente beiziehen? Wie sehen Sie das?
Es braucht immer ein breites Spektrum von Argumenten. Wenn wir eine Kampagne führen, und Sie sprechen jetzt hier eine Kampagne an, dann führen wir eine Kampagne immer zusammen mit anderen Organisationen, mit politischen Parteien, mit anderen Verbänden, manchmal mit NGOs, mit der Wissenschaft, das kommt je auf das Thema an. Und es ist wichtig, dass wir in dieser Kampagnenarbeit verschiedene Zielgruppen ansprechen und für jede von dieser Zielgruppen die richtigen Argumente finden. Und wir müssen auf dieser Klaviatur der unterschiedlichen Argumente für die unterschiedlichen Zielgruppen auf dieser Klaviatur müssen wir sehr gut spielen können. Von dem her mag es sehr wohl sein, dass man gewisse Zielgruppen über emotionale Argumente besser abholt, wohingegen andere Zielgruppen über technische, sachliche, zahlenorientierte Argumente besser zu überzeugen sind. Von dem her, es gibt nicht das Rezept one size fits all, wir müssen nur emotionaler werden und dann wird es schon gut. Das glaube ich nicht.
Würden Sie in dem Fall nicht sagen, oder wenn ich anders frage, Geht die Tendenz nicht doch, wenn man das beobachtet, jetzt eben die zunehmende Moralisierung bei Abstimmungskämpfen, doch schon dahin, dass die, die quasi die Emotionen besetzen, die ethische Argumente vor allem in die politische Waagschale werfen, dass die stärker gehört werden, als wenn man rational, überlegt, achtsam argumentiert? Das heißt nicht, dass die einen falsch und die anderen, aber einfach diese Feststellung, die, geht die Tendenz nicht dahin? Wie sehen Sie das ganz anders?
Ich glaube, die Tendenz geht tatsächlich dahin, dass man immer populistischer wird. Vermeintlich eben einfache Argumente, Behauptungen in die Welt stellt und diese dann bearbeitet. Und solche Argumente müssen wir natürlich brechen. Und müssen dann eben die teilweise totale Haltlosigkeit dieser Argumente aufzeigen. Ich glaube eben, es braucht unterschiedliche Tonalitäten, es braucht unterschiedliche Argumente. Ich glaube nicht, dass es einen Kampf geben kann von Ethik gegen Ethik, dass man sich das gegenseitig um die Ohren haut. Das ist das zu Moralisierende, finde ich, das widerspricht zumindest mir und ist, glaube ich, auch nicht zielführend. Wir haben viele sehr moralisierende Diskussionen im Gang generell und da sollten wir nicht noch einen Beitrag dazu leisten. Aber wir müssen den reinen Populismus unserer Gegner, den müssen wir frühzeitig brechen. Das ist auf jeden Fall so.
Sie haben es vorhin sehr schön erwähnt und herausgehoben, in der Ethik gibt es eben sehr oft nicht einfach klare Antworten, sondern die sogenannten, Sie haben es genannt, die ethischen Dilemmata, wo eben nicht so klar ist, was das bessere Verhalten oder vielleicht sogar nur das weniger schlechte Verhalten ist. Ich meine, alle sind sich einig, Menschenrechte dagegen verstoßen ist absolut nicht ethisch, nicht vertretbar. Die Umwelt vergiften, das war auch während des ganzen Abstimmungskampfes. Nie hat irgendjemand behauptet, dass das stünde irgendwie in Diskussion. Tricky wird es eben, wenn dieses Schwarz-Weiß eben nicht verhält oder nicht greift. Und das ist wahrscheinlich meistens der Fall sogar in der Wirtschaftswelt, dass es eben nicht eindeutige, sterile Lösungen gibt, sondern dass auch dort eher Grauzonen sind. Frage ganz konkret, was ist zu tun, wenn keineswegs eindeutig ist, ob sich Unternehmen oder wenn sich Unternehmen aus einem Unrechtsstaat zurückziehen, ob der soziale Nutzen größer oder kleiner oder beziehungsweise oder der Schaden oder Nutzen sich gegenüberstehen, also ganz konkret, ganz aktuell, sollen sich alle Unternehmen aus Russland zurückziehen oder zahlt dafür letztlich nicht die russische Bevölkerung den Preis? Stichwort Pharmakonzerne, falls die sich zurückziehen, heißt das dann, dass ein großer Teil der russischen Bevölkerung keinen direkten Zugang mehr hat zu Medikamenten oder zumindest wird er erschwert. Also dieses Dilemma, wie sehen Sie das ganz konkret auf dieses aktuelle Beispiel bezogen?
Ja, das sind sehr schwierige Fragen und man sieht auch, dass die Unternehmungen sich schwer damit tun. Ich meine, wir sind hier in einer Kriegssituation und wir sind in einer Situation, wo der Westen mit dem einzigen nicht militärischen Mittel, Druckmittel, das ihm zur Verfügung steht, reagiert hat, nämlich mit den Sanktionen. Sanktionen sind ein Instrument, das nicht in allen Bereichen zulänglich ist. Also das ist ein Instrument, das Nachteile mit sich bringt. Was man sich bewusst sein muss, ist, von jeglicher Sanktionierung ausgenommen sind Medikamente und Lebensmittel. Also man will nicht die Bevölkerung eines Landes treffen, also man will nicht die Russinnen und die Russen treffen, sondern man will die Politik treffen und man will die Eliten treffen. Also das ist mal das eine. Die andere Frage, die Sie gestellt haben, ist, sollen jetzt die Schweizer Unternehmen, die in Russland sind, sollen die weiterarbeiten und sich so dem Vorwurf aussetzen, dass sie dieses Regime, dieses Putin unterstützen, oder sollen sie zumachen? Wenn sie zumachen, dann stellen sie ihre Mitarbeitenden auf die Straße. Und da kann man sich dann zu Recht die Frage stellen, nehmen Sie dann Ihre Verantwortung gegenüber Ihren Mitarbeitenden wahr, ja oder nicht? Und das Ganze ist noch erschwert dadurch, dass die Russen gesagt haben, all jene Unternehmungen, die jetzt das Land verlassen, die werden wir verstaatlichen. Also die ganzen Investitionen, die getätigt wurden, sind weg. Und will man denn seine Investitionen einem Putin in die Hände legen, als Geschenk sozusagen? Ich hoffe, ich konnte aufzeigen, dass es enorm schwierig ist, hier die richtige Antwort zu finden und dass man letztlich, was auch immer man tut, man kann dafür kritisiert werden.
Genau.
Und ich glaube, diese Dilemmata, das muss kommuniziert werden. Und das können die Unternehmen selbst am besten tun. Dass sie ganz offen sagen, schauen Sie, das ist unsere Herausforderung, das sind unsere Überlegungen, wir haben das eine gegen das andere abgewogen und sind zu diesem Fazit gekommen.
Da handelt es sich ja wirklich um ein ethisches Dilemma par excellence. Aber Sie würden auch sagen, da müssen die Unternehmen noch ganz klar, also wirklich ran, dass sie das viel besser kommunizieren, dass gerade in der Wirtschaftswelt eben klare Lösungen in der Praxis eben eher selten zu haben sind. Jedenfalls nicht, wie das uns vielfach präsentiert wird, eben, dass es entweder so oder so ist.
Am Schluss ist es eine klare Lösung, weil es ist ein Ja- oder Nein-Entscheid. Also wenn Sie heute, Sie sind Unternehmerin und müssen entscheiden, bleiben Sie in Russland, ja oder nein, dann ist es ein Ja- oder Nein-Entscheid. Aber wie Sie zu diesem Entscheid gekommen sind, da haben Sie, mussten Sie Abwägungen treffen.
Eine Güterabwägung, genau.
Und diese Abwägungen, wenn man die erklärt, dann wird das sehr nachvollziehbar und man sieht eben die Dilemmas auf und kann sagen, aha, ja, das ist tatsächlich nicht einfach gewesen.
Wir können, Monika Rühl, nicht über die Wirtschaft und Ethik sprechen, ohne dass wir auch ethisches Fehlverhalten in der Wirtschaft, zumindest kurz, ansprechen. Sie wissen es wie ich, es gibt ein Großunternehmen, der kommt kaum mehr aus den Negativschlagzeilen heraus. Wo liegen für Sie, diese Frage muss erlaubt sein, wo liegen für Sie die moralischen Grenzen, quasi die rote Linie, wo beginnt für Sie ethisches Fehlverhalten? Können, wollen Sie das irgendwie so sagen? Das ist eine schwierige Frage.
Ja, ich habe da persönlich eine klare Erwartung an die Spitzen der Unternehmen, an die Führungsetage der Unternehmen. Ich glaube, es geht schlicht und einfach darum, sich so zu verhalten, wie das in den Firmenpolicies auch steht. Also ich meine, wenn Sie schauen, die Leitbilder, Strategien all dieser Unternehmen, die haben eine sehr klare Ausrichtung. Und die geht in die richtige Richtung oder ist gut. Aber dann muss das Verhalten der Führungsetage und natürlich der gesamten Teams muss dem entsprechen. Und ich glaube, das, was sehr irritiert ist, wenn Wasser gepredigt wird und Wein getrunken wird, das ist das, was nicht mehr toleriert wird und da, glaube ich, schon eben zu Recht nicht mehr toleriert wird.
Das heißt, es gelten logischerweise die gleichen Gesetze sowieso für alle, aber wie kommt das denn, dass ja doch ab und zu öfter mal man beobachten kann, wie jetzt beim jüngsten Fall, dass es natürlich Vertreter gibt, die sich Sonderrechte meinen, herausnehmen zu können. Frage vielleicht auch, sind gewisse Wirtschaftszweige, ist beispielsweise die Finanzbranche besonders gefährdet, besonders anfällig für ethisches Fehlverhalten?
Das würde ich eigentlich nicht meinen. Wie soll ich sagen, es gilt schlicht und einfach, sich an die Regeln zu halten. Unternehmen müssen sich an Gesetze halten, im Land, wo sie aktiv sind, müssen sich an internationale Verpflichtungen halten. Und wenn das die Unternehmen selbst tun, dann erwarte ich auch das von der Führungsetage. Und von dem her gibt es eben keine Sonderregeln für Eliten. Die gibt es in der Schweiz expressis verbis nicht für niemanden, auch nicht beispielsweise für unseren Bundesrat, für die Mitglieder unseren Bundesrat. Wir halten uns an die Regeln und das ist schwarz-weiß, da gibt es keine Grauzone. Man hält sich an die Regeln und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen Konsequenzen gezogen werden und das ist ja der Fall.
Ist ethisches Wirtschaften in einer globalisierten Welt, das heißt ja auch, es ist vieles viel weniger überschaubar geworden, ist das überhaupt noch möglich? Ich meine, man kann nicht nachverfolgen, in den meisten Fällen kann man nicht nachverfolgen bis zur letzten Produktionskette. Es ist durchaus möglich, dass ein Produkt durch Kinderhände gegangen ist. Ist ethisches Verhalten, ethisches Wirtschaften heute angesichts der zunehmenden Herausforderungen eben durch die Globalisierung noch möglich?
Ich habe vorhin vom persönlichen Verhalten gesprochen der Führungsetage, einfach, dass ich das noch mal präzisierend festhalten darf. Ja, ist ethisches Wirtschaften überhaupt noch möglich? Ich glaube, es ist enorm anspruchsvoll und wird mutmaßlich in der Tendenz immer anspruchsvoller. Ich glaube, auch hier gilt es jeweils abzuwägen, was sind die Chancen und was sind die Risiken. Wenn eine Unternehmung sich zurückzieht aus einem Entwicklungsland beispielsweise, weil die Risiken zu hoch sind, weil das die Unternehmung nicht ausschließen kann, dass Vorprodukte mit Kinderarbeit erzeugt wurden beispielsweise, dann ist das nachvollziehbar. Andererseits, wenn eine Unternehmung sich zurückzieht, verlieren Menschen ihren Arbeitsplatz. Und gerade in Entwicklungsländern sind Arbeitsplätze enorm wertvoll. Wir wissen ja, dass nach wie vor trotz aller staatlicher Entwicklungsgelder, die in Entwicklungsländer fließen, die wirtschaftliche Tätigkeit ist nach wie vor das beste Mittel, um Menschen aus der Armut zu bringen. Und von dem her, auch hier, es gilt, gegeneinander abzuwägen, Risiken gegeneinander abzuwägen und mit einer Situation umzugehen, wie sie sich halt an einem einzelnen Standort, in einem einzelnen Land präsentiert. Das ist sehr anspruchsvoll und es können natürlich auch Fehler passieren, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man auch über diese Fehler kommuniziert und zwar im besten Fall eben nicht aus der Defensive heraus, sondern dass man das sogenannt proaktiv macht.
Sie haben ganz am Anfang unseres Gespräches Friedmann erwähnt. Ich möchte nochmal den Bogen zurückschlagen und abschließend fragen. Sie haben auch erwähnt, dass Wirtschaft eigentlich per se etwas Hochmoralisches ist. Wirtschaft stellt Arbeitsplätze zur Verfügung. Die Wirtschaft versucht, diese Arbeitsplätze logischerweise zu erhalten. Die Wirtschaft stellt aber auch Dienstleistungen, Infrastrukturen zur Verfügung, notabene die Wirtschaft, Unternehmen zahlen Kirchensteuern, damit die Kirchen Sozialarbeit zum Beispiel betreiben können. Kurzum, Wenn es zutrifft, dass Wirtschaft per se ja eigentlich etwas sehr Moralisches ist, dann wieso um Himmels Willen haben so viele Unternehmen den Eindruck, eben sie müssten Investitionen tätigen, um das Klima zu retten, um die LGBTQ-Bewegung zu unterstützen, um was weiß ich. Es müsste doch eigentlich reichen, wieso genügt das nicht, zu sagen, wir als Wirtschaft handeln höchst ethisch, weil wir Arbeitsplätze schaffen, Arbeitsplätze erhalten. Können Sie mir das erklären?
Ja, das hat mit den steigenden Erwartungen an die Unternehmen zu tun. Es genügt heute nicht mehr, nur in Anführungszeichen Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, Steuern zu zahlen, damit aus den Steuern dann Bildung, Sozialversicherungen etc. finanziert werden können. Die Erwartungen steigen, und ich glaube, die Erwartungen steigen eben nicht nur seitens der Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch seitens der Mitarbeitenden. Gerade junge Menschen wollen für ein Unternehmen tätig sein, dessen Werte sie teilen. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Das ist vielleicht ein Aspekt. Und dann die ganze Thematik rund um den Klimawandel, den Schutz der Umwelt. Da agieren die Unternehmen auch im wohlverstandenen Eigeninteresse. Sie können ihre Energieausgaben so reduzieren, sie können effizienter werden. Sie können eben ihren Beitrag leisten, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Sie können sich eben anders am Markt positionieren, indem sie recyceln beispielsweise. Ich glaube, das tun die Unternehmen, weil es eben in ihrem Interesse ist und nicht nur, weil der Staat ihnen das quasi durch eine Regulierung auf die Nase drückt.
Monika Rühl, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.